Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Professor Dr. Anke Komescher zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Anke, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Logopädin. Ich habe selber in den Niederlanden und später in Aachen studiert, erst einen Bachelor und dann einen Diplomstudiengang und habe dann im Anschluss in verschiedenen logopädischen Praxen gearbeitet und auch in verschiedenen Hochschulen in der Lehre tätig gewesen. Und inzwischen bin ich seit 2018 hier an der FH Münster Professorin für Therapiewissenschaften und leite einen Studiengang Therapie- und Gesundheitsmanagement. Und in diesem Studiengang bilden wir gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Münster Logopäden und Physiotherapeuten akademisch aus. Und das Thema Stottern begleitet mich vor allem in Forschungsprojekten. Das ist einer meiner Forschungsschwerpunkte.
In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute, wie du gerade erwähnt hast, sprechen wir über Stottern. Magst du noch mal ausführlicher darauf eingehen, was dich auf dieses Thema gebracht hat?
Sehr gerne. Es sind vor allem eigene Erfahrungen, die mich eigentlich zu diesem Thema gebracht haben. Ich habe selber in der Vergangenheit Sprechängste gehabt, im jungen Erwachsenenalter und vor allem in meinem Studium in den Niederlanden habe ich ohne zu stottern Sprechängste entwickelt und kenne daher sehr gut das Gefühl, Sprechsituationen zu vermeiden, mit großer Angst auf Personen zuzugehen. Und ich hatte damals das Glück, Hilfe zu bekommen und diese Sprechängste auch tatsächlich überwinden zu können. Aber es hat mich sehr, sehr geprägt, so in meinem Werdegang. Und dann in meinem Bachelorstudiengang war ich studentische Hilfskraft in einem niederländisch-kanadischen Forschungsprojekt. Und in diesem Forschungsprojekt haben sie die Wirksamkeit von Stottertherapien bei Erwachsenen evaluiert. Und dazu lagen unzählige Videoaufnahmen von stotternden Menschen vor, wo sie Monologe gehalten haben, Telefongespräche geführt haben oder auch in einem Gespräch. Und meine Aufgabe war es dabei, diese Sprechproben auszuwerten bezüglich der Stottersymptomatik. Und das hat mich tatsächlich einerseits fasziniert, also wie vielfältig sich Stottern in seiner Symptomatik so zeigt, dass Stottern einfach überhaupt nicht gleich ist bei unterschiedlichen Personen. Und ich habe natürlich schon auch gemerkt, wie stark das manche Menschen beeinträchtigt. Ein Mensch ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, der über Sekunden einfach nicht weitersprechen konnte und quasi wie eingefroren war. Und ich habe gemerkt, Stottern, von meiner eigenen Erfahrung, aber Stottern bewirkt einfach auch Sprechängste und beeinträchtigt das Leben massiv oder kann es massiv beeinträchtigen. Und da würde ich gerne helfen, damit würde ich mich gerne beschäftigen. Und so ist das eigentlich ein Schwerpunkt von mir geworden.
Spannend, danke schön. Und man hört ja unterschiedliche Begriffe. Also ich habe den Begriff Stottern gehört, in dem Kontext auch mal Poltern, Störungen des Redeflusses. Was genau versteht man unter diesen Begriffen? Könntest du diese Begriffe vielleicht mal für uns differenzieren?
Ja, also Stottern bezeichnet man eigentlich als eine Störung der Sprechflüssigkeit oder des Redeflusses. Und eigentlich, wenn wir so sprechen, dann reihen wir Wörter aneinander und es entsteht ein gewisser Sprechfluss. Und beim Stottern zeigt sich die Beeinträchtigung dieses Sprech- oder Redeflusses auf verschiedenen Ebenen. Und es gibt verschiedene Symptome, die Stottern ausmachen. Und einige davon kann man hören sehr gut. Und das sind die sogenannten Kernsymptome. Und zu den Kernsymptomen von Stottern gehören zum einen Wiederholungen. Da wäre ein Beispiel, ich heiße Anke Komescher, eine Wiederholung. Dann gibt es die Symptome Dehnungen. Das wäre zum Beispiel, wann geht der Zug los? Oder das dritte wären Blockaden, wo das Wort quasi stecken bleibt. Das wäre zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich heiße Anke Komescher. Und diese Symptome treten in unterschiedliche Ausprägungen bei Stottern auf. Das ist aber tatsächlich, ich hatte es eben erwähnt, wie komplex und vielfältig Stottern ist, tatsächlich nicht das Einzige, was Stottern ausmacht. Mit der Zeit entwickeln sich in der Regel sogenannte Begleitsymptome. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Blockade habe und stecken bleibe in einem Wort, dann passiert es, dass körperliche Anspannung auftritt. Zum Beispiel im Gesicht, indem ich sehr stark die Augen zukneife oder indem ich den Kiefer anspanne oder die Schultern hochziehe oder ähnliches. Man kann sich, und das sind unbewusste Reaktionen, die werden nicht absichtlich gemacht, sondern die entstehen eigentlich mehr oder weniger automatisch. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn eine Schublade klemmt. Und man kriegt die nicht erst auf, nicht gut. Und dann würde man normalerweise so ein bisschen dran rucken und ziehen und würde immer mehr Kraft aufwenden. Und das ist so eine ähnliche Reaktion, die beim Stottern entsteht, bei solchen Begleitreaktionen. Eine andere Form von Begleitsymptomatik ist tatsächlich, dass Ängste entstehen und dadurch das Sprechen vermieden wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass man bestimmte Wörter vermeidet. Für viele stotternde Menschen ist es schwierig, vor allem den eigenen Namen auszusprechen. Das ist natürlich besonders schwierig, das zu verhindern. Aber zum Beispiel, nehmen wir ein einfacheres Beispiel, wenn man beim Bäcker ist und man möchte eigentlich ein Vollkornbrötchen haben, dann sagt man nicht, ich möchte ein Vollkornbrötchen, sondern sagt, ich möchte dieses Brötchen. Oder man sagt sogar im Zweifelsfall, ich möchte ein Sonnenblumenkernbrötchen, weil das ist leichter auszusprechen. Oder man vermeidet Situationen, das heißt, ich gehe gar nicht zum Bäcker. Ich kaufe mir mein Brötchen lieber beim Supermarkt irgendwo, wo ich es einfach nur aus einer Theke rausholen kann selber. Oder man vermeidet das Sprechen mit bestimmten Personen. Das könnte zum Beispiel im Kindergartenalltag sein, dass das Kind nicht mit der Erzieherin sprechen möchte oder mit einem bestimmten fremden Eltern zum Beispiel. Und damit noch nicht genug. Tatsächlich sind als dritte, sagt man so, Symptomkategorie, die sogenannten inneren Symptome noch Teil von Stottern. Und die sind so ein bisschen verborgen eigentlich. Und das wären Gefühle, die dabei auftreten, wenn ich in Kommunikationssituationen stottere. Ich schäme mich dafür. Ich habe Angst, wie mein Gesprächspartner darauf wohl reagieren wird. Ich werde wütend, dass ich schon wieder stecken bleibe und dass ich nicht das sagen kann, was ich eigentlich sagen wollte. Und vielleicht kommen da auch so negative Gedanken hinzu, wenn ich bin dumm, weil ich stottere. Warum kann nur ich nicht sprechen? Alle anderen können das besser als ich. Und weil das so komplex ist, finde ich eine Analogie ganz schön, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Das ist die sogenannte Eisberg-Analogie. Und da sagt man eigentlich, das, was man als Außenstehender hört von einem stotternden Kind oder einem stotternden Erwachsenen, das ist das, was man hört und sieht. Das sind zum Beispiel die Wiederholungen oder Dehnungen. Und was man vielleicht sieht, ist die Anspannung. Aber darunter, unter der Wasseroberfläche, da stecken eigentlich viel mehr Symptome, wie zum Beispiel Vermeideverhalten, wie die Ängste. Und die sind eigentlich das, was die Betroffenen vor allem beeinträchtigt.
Und was sind dann mögliche Ursachen für das Stottern?
Ja, es gibt tatsächlich nicht die eine Ursache des Stotterns, das wäre irgendwie schön, aber man hat sich in der Forschung ganz viel damit beschäftigt, weil man auch gehofft hat, wenn man die Ursache kennt, dann findet man auch eine bestmögliche Therapie, um das Stottern zu heilen. Und man weiß eigentlich heute, beim Stottern kommen mehrere Faktoren zusammen. Das ist multifaktoriell, wie man so sagt. Und wir wissen eigentlich inzwischen, dass es eine bestimmte Veranlagung für Stottern gibt. Das heißt, und diese wird in der Regel vererbt. Das heißt, Vererbung spielt tatsächlich eine große Rolle. Aber diese Veranlagung für Stottern, die führt nicht automatisch zwangsläufig dazu, dass man auch stottert, sondern dann kommen in der Regel im Alter von 2 bis 4 Jahren ungefähr, manchmal auch noch mit 5 oder 6 Jahren, sogenannte auslösende Faktoren dazu. Und die sorgen dafür, dass das Stottern genau zu diesem Zeitpunkt jetzt auftritt und nicht früher oder später. Und das könnte zum Beispiel sein, wenn das Kind einen großen Schub in der Sprachentwicklung macht. Wenn es plötzlich nicht mehr ganz kurze Sätze macht, sondern ganz viele neue Wörter gelernt hat und ganz viel ausdrücken kann und einfach das System dafür noch nicht so ausgerüstet ist. Das kann manchmal auch so etwas sein, wie dass die Familie umgezogen ist, dass die Oma gestorben ist, die Eltern sich haben scheiden lassen. Aber hier ist ganz wichtig zu wissen, das alleine führt nicht zu Stottern. Deswegen, auch wenn sich zum Beispiel Eltern scheiden lassen, führt das alleine nicht zu Stottern. Es kann immer nur dann auftreten, wenn es diese sogenannte Veranlagung für Stottern schon gibt. Und das vielleicht auch noch so abschließend. Deswegen ist es auch gar nicht so ganz wichtig, dass man die Ursachen bis ins kleinste Detail nachvollzieht. Eigentlich ist für uns Therapeuten viel wichtiger, was hält das Stottern aufrecht? Sogenannte aufrechterhaltende Faktoren. wie zum Beispiel, spricht das Kind einfach sehr, sehr schnell oder überfordert es sich in seinem Sprechen, und dass wir lieber darauf eingreifen, statt zu schauen, wie genau es ist bei dem einzelnen Kind zustande gekommen.
Du bist auf den Kita-Alltag ja schon ein bisschen eingegangen. Wie können denn pädagogische Fachkräfte das Stottern bei Kindern erkennen, und an welchem Zeitpunkt sollte ein Arzt, eine Ärztin oder ein Logopäde, eine Logopädin benachrichtigt werden?
Das ist eine sehr relevante Frage, und ich glaube, dass Erzieher und Erzieherinnen da eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich würde eine Sache zu Beginn ganz gerne nochmal sagen, die ganz wichtig ist. Häufig gibt es heute noch den Begriff des sogenannten Entwicklungsstotterns. Der wird selbst von Ärzten noch manchmal verwendet, und dieser Begriff, der deutet so ein bisschen darauf hin, dass Stottern etwas Normales ist in der Sprachentwicklung und was sich wieder auswächst. So nach dem Motto, jedes Kind stottert irgendwann mal und dann überwindet man das. Man weiß heute, das stimmt nicht. Ich habe gerade von der Veranlagung gesprochen, und nicht jedes Kind hat ein solches Entwicklungsstottern. Also da ruhig sagen, das gibt es tatsächlich nicht. Ein paar Kinder fangen in diesem Alter von 2 bis 4 Jahren an zu stottern. Und dann ist es aus einer Erzieherinnensicht relevant, erstmal zu schauen, sind das wirklich diese Stottersymptome oder ist das sogenanntes normal unflüssiges Sprechen? Kinder sprechen zum Beispiel ja häufig, wenn sie die Sprache erlernen, mit Pausen. Sie machen häufiger und dann war ich da und der Tobi hat dann mir die Sandburg kaputt gemacht oder ähnliches. Auch das ist unflüssiges Sprechen, was aber in diesem Alter völlig normal ist. Das heißt, Erzieher könnten gut daran tun, zu schauen, höre ich denn diese Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden, weil die sind tatsächlich typisch für Stottern. Und dann kann, wenn man das hört als Erzieher oder als Erzieherin, man als nächstes so ein bisschen darauf achten, reagiert das Kind darauf in irgendeiner Form? Also zeigt es zum Beispiel Anstrengungen, wenn die Wörter stecken bleiben, oder merken sie, dass das Kind traurig ist oder sich zurückzieht oder ähnliches? Das sind ganz wichtige Symptome. Wenn man so etwas bemerkt, dann sollte man tendenziell eher den Arzt einschalten, mit den Eltern natürlich vorab sprechen und schauen, ob da ein Leidensdruck besteht und man das abklären sollte. Und ich habe jetzt vor allem so die wichtigsten Symptome genannt. Es gibt aber auch ein Instrument, was man nutzen kann und was es auch frei verfügbar im Web gibt. Und das ist die sogenannte Screening-Liste Stottern. Das wird in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und das ist ein Kurzfragebogen für Eltern. Den können Erzieher durchaus auch ausfüllen oder die Eltern darauf hinweisen oder ihn auch gemeinsam ausfüllen. Und in dieser Screening-Liste kann man kurze Fragen beantworten. Das dauert nicht länger als 5 Minuten und kriegt daran eine Empfehlung, ob man einen Arzt oder Logopädin konsultieren sollte oder auch nicht. Oder ob man einfach erstmal beruhigt abwarten kann. Und das wäre etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
Wenn nun pädagogische Fachkräfte erkannt haben, dass es sich um Stottern handelt, wie können sie die Kinder dann am besten unterstützen?
Da gibt es tatsächlich ganz viele Möglichkeiten. Das eine, was ganz wichtig ist, dass man sich erstmal auf den Inhalt dessen konzentriert, was das Kind einem sagen will. Und dass man sich nicht so sehr auf dieses unflüssige Sprechen irgendwie konzentriert. Dann kriege ich häufiger auch die Frage, soll ich das Kind anschauen, wenn es stottert? Und da ist die Antwort ja, unbedingt den Blickkontakt halten und dem Kind quasi damit signalisieren, ich höre dir weiter zu, damit auch signalisieren, ich gebe dir Zeit, ich warte ab und ich bin entspannt und deswegen kannst du einfach so sprechen, wie es halt im Moment möglich ist. Das ist eine ganz wertvolle Sache. Dann eine zweite ganz wertvolle Sache. Erzieher und Erzieherinnen haben ja Kinder in sehr unterschiedlichen Altersstufen und auch Sprachentwicklungsstufen. Es macht total viel Sinn, sich an das Sprachalter des Kindes anzupassen. Das heißt, wenn ein 2-jähriges Kind, das stottert, schon versucht, ganz schwierige Sätze zu bilden, dass man dann nicht mit dem Kind so spricht wie mit einem 5-jährigen, sondern sich bewusst wieder bemüht, einfacher mit dem Kind zu sprechen. Man entlastet das Kind nämlich dadurch. Und auch viele Pausen einzubauen. Dann kann das Kind sich einfach mehr auch auf diese Satzformulierung und so weiter konzentrieren. Einen wichtigen Hinweis, den wir auch immer sowohl Erziehern, Erzieherinnen als auch den Eltern geben, ist, dass man Tipps vermeidet. Solche Tipps wie zum Beispiel, hol mal tief Luft oder denk erst nach, bevor du sprichst, die setzen so ein Kind eher unter Druck. Die sind meistens sehr gut gemeint, Aber wenn wir uns überlegen, dass Stottern eigentlich eine Veranlagung ist und das Kind das in dem Moment so oder so nicht verändern kann, dann helfen auch diese gut gemeinten Tipps eigentlich nicht. Und dann hätte ich noch einen allerletzten Tipp. Man kann ja gar nicht alles immer beachten, aber es sind so ein paar Möglichkeiten, dass man das Stottern nicht tabuisiert. Es gibt manche Kinder, die sind schon in ganz frühem Alter ziemlich schwer betroffen. Das heißt, die zeigen schon richtig schwere Symptome, bleiben ganz lange stecken oder ganz häufig. Und man hat früher immer gedacht, bloß nichts darüber sagen, dass die Kinder so ein Störungsbewusstsein entwickeln und dass sie das erst dann schlecht finden. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, wenn man Fahrradfahren lernt als Kind oder laufen lernt und man fällt ständig hin. Das merkt ein Kind, selbst wenn es das nicht sagt, aber ein Kind merkt, ob es beim Fahrradfahren einmal oder zweimal hingefahren ist oder zehnmal. Und man kann sich vielleicht auch ganz gut vorstellen als Erwachsener, dass man doch bei einem Kind, was beim Fahrradfahren, wenn man das erlernt, ständig hinfällt, würde man dann auch sagen, Mensch, es ist ganz schön schwierig, oder? Komm, probier's nochmal, du machst echt, du gibst dein Bestes, es ist total super. Und genauso kann man das beim Stottern eigentlich auch machen. Wenn es wirklich richtig schwierig ist, kann man sagen, das Wort kam jetzt ganz schön schwierig raus, oder? Oder heute hüpfen die Wörter aber ganz schön. Ich finde es aber toll, dass du mir trotzdem so viel erzählst. Und dadurch weiß das Kind, ich als Erwachsene habe das gehört, ich finde es aber nicht schlimm und ich könnte auch darüber selber was sagen, wenn mich das als Kind stören würde.
Ich würde gern noch auf eine Frage eingehen, die häufiger gestellt wird. Geht das Stottern wieder weg? Und bei wem ja, bei wem nicht? Bei wem wird es chronisch?
Das ist vor allem für Eltern eine ganz relevante Frage und das ist auch total gut nachvollziehbar. Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass bei ungefähr 75%, also bei 3/4 aller Kinder, das Stottern wieder weggeht. Zum Teil mit Therapie und zum Teil sogar ohne irgendeine Therapie. Meistens bildet sich das Stottern sogar innerhalb des ersten Jahres, nachdem die ersten Stottersymptome aufgetreten sind, wieder zurück, also relativ schnell. Und es bildet sich auch eher zurück bei jüngeren Kindern. Aber es ist auch leider nicht ganz so einfach, weil Stottern unterliegt auch Schwankungen. Das haben Erzieher bestimmt schon häufiger festgestellt, dass ein Kind 2 Monate lang oder auch nur 2 Wochen ganz viele Stottersymptome zeigt und dann wieder fast vollständig flüssig ist. Und man denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Und plötzlich kommt es aber wieder oder es wird wieder sehr viel stärker. Das gehört alles zum Stottern dazu. Darauf hat ein Kind auch keinerlei Einfluss. Letztendlich ist es gut, wenn es so schwankt, weil das zeigt, dass das flüssige Sprechen ja auch möglich ist. Was wir auch wissen, ist, dass Jungen weniger häufig ihr Stottern verlieren als Mädchen. Und insgesamt können wir das nicht für das einzelne Kind vorhersagen. Also wir wissen zwar, dass 3/4 der Kinder ihr Stottern wieder verlieren, aber wir können jetzt nicht für das eine Mädchen, was in der Kita ist, 4 Jahre ist, sagen, ob sie ihr Stottern verlieren wird. Das gelingt uns leider nicht. Was, glaube ich, einfach ganz wichtig zu wissen ist, es gibt aber sehr gute therapeutische Konzepte, wenn es nicht weggeht. Und es macht auch tatsächlich sehr viel Sinn, schon sehr früh Stottern zu therapieren, wenn es notwendig ist. Und da auch in der Elternarbeit ist ganz viel heutzutage tatsächlich möglich.
Gibt es deiner Meinung nach Aspekte, die pädagogische Fachkräfte im Kontext von Mehrsprachigkeit noch berücksichtigen sollten?
Mehrsprachigkeit ist ja tatsächlich heute etwas, was fast eher zur Regel gehört als die Ausnahme ist. Insofern ist das im Kindergartenalltag tatsächlich sehr häufig auftretend. Stottern tritt in mehreren Sprachen auf. Stottern kann in allen Sprachen letztendlich auftreten. Sind auch mehr oder weniger die gleichen Symptome, also Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden. Die klingen halt nur etwas anders in unterschiedlichen Sprachen. Und wenn ein Kind 2 Sprachen spricht, dann können diese Sprachen unterschiedlich stark betroffen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass das Kind in einer Sprache flüssiger spricht als in der anderen Sprache. Auch da wissen wir nicht immer ganz genau, woran das liegt. Das wäre aber interessant, darüber eigentlich ins Gespräch zu kommen. Für Eltern, oder es kann schwierig sein für Erzieher und Erzieherinnen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, wenn die Eltern vielleicht die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Trotzdem ist das total wichtig und hier würde ich ganz gerne auf die Informationsmaterialien der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe verweisen. Die haben tatsächlich Broschüren und Informationsmaterialien, auch in unterschiedlichen Sprachen, die man dort downloaden kann und die man für so eine Beratung oder ein Gespräch, finde ich, sehr gut nutzen kann. Und dabei ist auch zu beachten, dass Stottern in unterschiedlichen Kulturen auch eine unterschiedliche Bedeutung hat. In manchen Kulturen wird Stottern tatsächlich als ein Fluch angesehen, mit dem man zu leben hat und an dem man so oder so nichts ändern kann, weil das Pech über die Familie gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch gut, da ganz sensibel zu sein und die Eltern zu fragen, vorsichtig, was bedeutet das denn eigentlich für sie, dass ihr Kind stottert? Das muss bei unterschiedlichen kulturellen Hintergründen einfach nicht gleich sein. Und das, was wir in Deutschland sagen, es ist total wichtig, ganz offen mit dem Stottern umzugehen und so wie ich eben sagte, das Stottern offen anzusprechen, das kann für Eltern aus anderen kulturellen Gegenden schwierig sein. Das heißt, hier bietet es sich einfach an, im Gespräch zu bleiben.
Du hast schon einiges genannt, worauf pädagogische Fachkräfte eingehen können oder was sie berücksichtigen können. Hättest du zum Ende hin jetzt noch einige Büchertipps, Bilderbüchertipps, die die Einrichtung besorgen könnten?
Es gibt tatsächlich ganz viele tolle auch Bilderbücher und Bilderbücher für Kinder und ihre Eltern oder auch mit Erziehern, die man nutzen kann. Ich würde dazu einmal ermuntern, einmal in den Natke Verlag zu schauen. Der Natke Verlag ist ein Fachverlag extra für Stottern. Und da gibt es zum Beispiel ein Mutmachbuch für stotternde Kinder. Das heißt, was ist ein Uhu-Uhu? Und da wird anhand eines kleinen Uhus thematisiert, wie denn diese Stottersymptome klingen. Und man kann einfach auf eine wunderbar einfache Art über Stottern ins Gespräch kommen. Oder ein anderes Beispiel ist Fröschlein fährt Dreirad. Und auch dieses Fröschlein kommt so ein bisschen ins Schlingern. Und das sind einfach ganz tolle Analogien, bei denen die Kinder verstehen, das, was bei anderen auch passiert, in diesem Fall den Tieren, das passiert gerade bei mir mit dem Sprechen. Und das ist einfach total hilfreich. Und meine Erfahrung ist auch, dass Kinder froh sind, wenn man mit ihnen darüber spricht, weil es dann einfach einen Namen kriegt und nicht plötzlich etwas ist, was irgendwie über einen kommt, was plötzlich mit einem passiert. Die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, die hat auch tatsächlich ganz viele Bilderbücher, die sie verlinkt. Zum Teil überschneidet sich das in beiden Verlagen. Aber hier würde ich tatsächlich empfehlen, mal reinzuschnuppern und sich einfach mal ein paar Sachen anzuschaffen. Und dann kann man die bei Bedarf rausholen.
Prima, danke. Verlinken wir euch auch. Ja, gut, dann kommen wir schon zum Schluss, liebe Anke. Mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch gerne abschließen?
Ja, zum Abschluss. Stottern kann das Leben tatsächlich massiv beeinträchtigen, muss es aber tatsächlich nicht. Und deswegen kommt dem Umgang mit Stottern im frühen Kindesalter tatsächlich so eine große Bedeutung zu. Und da sind neben den Eltern tatsächlich Erzieher und Erzieherinnen tatsächlich maßgeblich. Und ich würde eigentlich dafür plädieren, dass man das Stottern bei jungen Kindern ernst nimmt, ohne es zu dramatisieren oder zu bemitleiden oder zu denken, oh je, das ist eine Katastrophe, wie soll das nur werden? Was total hilfreich ist, seien Sie verständnisvoll und geduldig und geben Sie dem Kind Zeit. Und das wirken vielleicht wie Kleinigkeiten, ist aber für diese Kinder so unglaublich wertvoll. Und wir haben ja gerade eben schon über Informationsangebote gesprochen und über Beratungsmöglichkeiten. Im Unterschied zu früher gibt es heute sehr, sehr viele Beratungsmöglichkeiten. Nutzen Sie diese, nutzen Sie Bücher, Bildmaterial und schauen Sie, es gibt Elternratgeber, die man Eltern empfehlen kann, sodass man sich informieren kann über Stottern. Und man muss heute nicht mehr alleine auf sich gestellt sein, wenn ein stotterndes Kind in der Kita ist oder auch wenn Eltern ein stotterndes Kind haben. Und ich würde auch, wenn Eltern besorgt sind, auch immer denken, lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, lieber einmal zu viel logopädische Therapie in Anspruch nehmen. Das kann nie schaden. Ja. Also eine logopädische Therapie bei Stottern hat noch kein Kind traumatisiert. Im Gegenteil, Kinder finden das toll. Sie haben das Gefühl, sie spielen dort, sie lernen dort. Sie haben eigentlich eine wunderbare Zeit, in denen ihnen ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und deswegen im Zweifel einfach Hilfe in Anspruch nehmen.
Bestärkende Schlussworte. Anke, vielen lieben Dank für dieses aufklärende Interview. Nun verabschiede ich mich von dir und auch von allen ZuhörerInnen und wir hören uns am 21. Dezember zur nächsten Episode wieder. Tschüss!
Tschüss und vielen Dank!
Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campus Kinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.